Guten Morgen von meiner Seite auch noch. Kurz zu mir, ich bin ursprünglich Physiker, war dann ein paar Jahre in der Wirtschaft und mittlerweile bin ich im Bildungsbereich. Und ich bin nebenher noch Debian-Entwickler und da haben es die Umstände mit sich gebracht, dass ich mich um einen TFTP-Client und Server gekümmert habe, um die Paketierung. Und da bin ich ein bisschen näher eingestiegen in die Netzwerkprotokolle und habe da ganz viel dabei gelernt und habe da festgestellt, dass eigentlich das TFTP-Protokoll sehr gut ist, um so eine Idee zu bekommen, wie Netzwerke funktionieren und die Datenübertragung in Netzwerken. Und das habe ich in diesem Vortrag mal so ein bisschen zusammengefasst und das werde ich heute ein bisschen darüber erzählen. Okay, wir werden uns kurz ein bisschen anschauen, wie die Übertragung überhaupt in einem Netzwerk funktioniert. Das kann man so ein bisschen strukturieren in mehrere Schichten und die werden wir uns kurz anschauen. Da will ich nur ganz schnell drüber gehen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren, einfach, dass man eine Idee hat, was ist da relevant. Und dann wollen wir das TFTP-Protokoll genauer anschauen und wofür das verwendet wird und was man damit machen kann. Und das Thema dieses Linux-Tags ist ja Kultur und lustigerweise findet man auch in diesem TFTP-Protokoll was mit Kultur und insbesondere deutscher Kultur zu tun hat. Das werden wir dann auch mal genauer anschauen. Und wir werden ein bisschen sehen, wie sich diese Netzwerkprotokolle entwickeln und entwickelt haben, wie das so abläuft. Und dann werden wir uns noch anschauen, wenn wir jetzt dieses einfache Protokoll, dieses triviale File-Transfer-Protokoll weiterentwickeln, wo man dann eigentlich hinkommt. Und da werden wir dann nicht tiefer einsteigen, aber ich hoffe, man hat danach so eine gewisse Idee, wie das funktioniert. Okay, mal ganz kurz so als Überblick, vielleicht hat der eine oder andere das schon, der jetzt in der IT irgendwie eine Ausbildung oder sowas macht, Studium, dem ist das bekannt, die anderen brauchen da die Details nicht wissen, aber man kann so eine Kommunikation in verschiedene Schichten zerlegen, die eine bestimmte Aufgabe haben. Und wenn man da unten anfängt, man hat irgendwelche Kabel, Netzwerkkabel, hier liegen ja auch welche rum. Aus den Kabeln kommen am Ende Nullen und Einsen raus. Die erste Aufgabe ist, wie kann ich überhaupt Nullen und Einsen übertragen? Okay, bei so einem Kabel macht man das über elektrische Impulse. Kann man über irgendwelche Funkverbindungen machen, über irgendwelche Lichtimpulse, wie auch immer. Und da kümmern sich die Leute in dieser ersten, untersten Schicht, die kümmern sich um die Methoden, die Techniken, wie man das machen kann. Und dann die nächste Schicht, da geht es darum, wenn jetzt Geräte diese Nullen und Einsen da einspeisen in so einem Medium, es kommt irgendwo anders wieder raus, wie können die jetzt sich was zusenden? Okay, das wollen wir uns dann anschauen. Und dann wollen wir diese Geräte noch weltweit vernetzen. Wenn wir sehen, der erste Ansatz, der wird nicht funktionieren, dass das weltweit klappt. Aber da haben wir dann ein Protokoll, das erlaubt, dass Rechner an verschiedenen Enden der Welt, dass die sich Informationen zusenden können. Und dann wollen wir letzten Endes nicht Rechner miteinander verbinden, sondern Prozesse, die auf den Rechnern laufen. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir uns überlegen können, wie können jetzt diese Prozesse Informationen austauschen? Und das werden wir uns dann ein bisschen genauer anschauen. Okay, fangen wir an mit dem allerersten, mit dem Layer 2 nennt man das Ethernet-Protokoll, das hauptsächlich dort verwendet wird. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einer Feier, Sie stehen im Kreis mit ein paar Leuten und Sie wollen jetzt da eine Person ansprechen, sage ich mal. Was brauchen Sie? Sie brauchen irgendwie einen Namen. Okay, Sie müssen irgendwie die Person, der Sie was übermitteln wollen, müssen Sie die Person adressieren, sage ich mal so. Okay, und das ist auch der wesentliche Teil von diesem Protokoll. Da, wenn man sich das anschaut, diese Nullen und Einsen, das kann man so aufschreiben in Bytes. Hier sind immer 32 Bit in einer Zeile und da haben wir bei unseren Geräten im Ethernet-Protokoll haben wir Adressen, sogenannte MAC-Adressen. Und wenn wir da jetzt was senden wollen, dann schauen wir, wem möchte ich das senden? Eine Zieladresse. Und meistens soll dann ja auch darauf eine Antwort erfolgen. Braucht man einen Absender, okay, dass der Empfänger irgendwie drauf reagieren kann. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Da gibt es noch so einen Typ, was kommt danach und so weiter. Aber das ist gar nicht so wichtig. Okay, erstmal sollen diese Geräte, wie es in dem Bild gezeigt ist, einfach nur sich gegenseitig was zusenden können und eben ja nicht einfach ins Blaue hinein, sondern schon zu einem gewissen Empfänger. Okay, also das ist das Ethernet-Protokoll. Damit können wir starten, aber das wird weltweit nie funktionieren. Okay, weil diese Adressen, die sind haben eigentlich keine irgendwie besondere Struktur. Da steckt zwar irgendwie der Hersteller von der Netzwerkkarte drin und eine zufällige Zahl, die hat dann sowieso keine Struktur. Also da kann man nicht irgendwie sagen, die und die Adresse, das muss ich irgendwo nach Australien schicken oder sonst was. Also da gibt es gar keine irgendwie routingfähige Information drin. Also wir brauchen da noch eine zweite Art von Adresse. Das ist auch, mit der haben wir auch viel mehr zu tun. Das sind Internetprotokolladressen. Okay, das kennt wahrscheinlich jeder. Wenn ich ein Gerät im Netzwerk habe, stecke ich das an und dann kann ich gucken, was ist mit meinem Netzwerk, was habe ich für eine IP-Adresse bekommen. Und diese Adressen, die sind routingfähig. Okay, also das heißt, da gibt es sogenannte Router. Und die Welt ist aufgeteilt in verschiedene Adressblöcke. Und es gibt auf diesen Routern Informationen, wo welche Adressblöcke zu finden sind. Okay, das muss nicht jeder Router für die ganze Welt wissen. Der muss im Wesentlichen wissen, was ist direkt bei ihm in der Nähe. Und er muss wissen, okay, alles andere, wo ich keine genauere Information drüber habe, das schicke ich halt an aus der und der Leitung raus, sage ich mal so. Und da kommt es dann irgendwie an einen anderen Router und der weiß besser Bescheid. Okay, also man hat das Netzwerk so aufgebaut, dass man diese kleinen Netze, die über diese MAC-Adressen, sage ich mal, kommunizieren, dass man die verbinden kann mit Hilfe von solchen Routern und dem Internetprotokoll. Man sieht, wenn man jetzt guckt, ja, was ist da in diesen Paketen, die man da versendet, welche Information ist da relevant, sieht man, hat man wieder zwei Adressen. Aber jetzt eben Internetprotokolladressen, auch wieder eine Absenderadresse und eine Zieladresse. Und damit kann ich jetzt einen beliebigen Rechner auf der Welt, der eine öffentliche IP-Adresse hat, kann ich ein sogenanntes Paket senden. Also der Rechner geht so vor, ich sage dem, kontaktiere mal die und die Zieladresse im Internetprotokoll und der Rechner schaut danach, ist das in meinem eigenen Netz? Nein, ist nicht in meinem eigenen Netz. Und dann hat der ein sogenanntes Gateway, wo er weiß, okay, alles, was nicht in meinem Netz ist, dort schicke ich das hin. Und dann verwendet er diese Ethernet-Protokoll-Adressen, die ersten Adressen, diese MAC-Adressen, um das, nennt man dann in dem Fall Frame, um diesen Frame zu dem Ausgang aus seinem eigenen Netz zu senden. Und dort ist dann ein Router, hier in der Mitte ist das zentral eingezeichnet, der eben weiß, der schaut auf die IP-Adresse, wo muss ich denn das weiterleiten, wo muss das hin? Und dann geht es über mehrere Hops, sagt man da, über mehrere Router kommt es dann bis zu einem Router, der an diesem Zielnetz angeschlossen ist. Und dann sieht er, das ist ja direkt hier bei mir und das Paket wird an den am Empfänger eingeliefert. Okay, also da kann ich jetzt Computer verbinden gewissermaßen. Was uns allerdings interessiert, sind eigentlich nicht die Computer, weil der Computer, der hat auf dem laufen zig Prozesse, verschiedenste Dienste. Der muss irgendwie wissen, für wen ist denn das jetzt? Ist das für mein E-Mail-Server, ist das eine Anfrage an meinen Web-Server, ist das irgendwie was für den Chat-Server. Also da kann es unterschiedliche Dienste geben, für die dieses Paket bestimmt ist. Also wir müssen da nochmal eine Art Adresse haben, um eben wirklich einen Prozess mit einem Prozess zu verknüpfen. Und das ist die sogenannte Portnummer. Nennt man normal nicht Adresse, aber alle diese Adressen, die wir haben, sind sind Zahlen letzten Endes. Und hier hat man eben diese Portnummer. Und so hat man gewissen Prozessen, gibt es auch so Standardports, dass man zum Beispiel einen Webserver, der hört normalerweise auf Port 80 oder wenn es verschlüsselt ist, auf Port 443. Also da ist ein Prozess verknüpft mit so einem Port, wie so ein, könnte man sagen, der Computer ist wie ein Haus mit vielen Briefkästen und der Webserver hat halt da einen Briefkasten mit zwei Schlitze und das Betriebssystem, das geht her, wenn so ein Paket daherkommt, guckt es, auf welchen Port ist denn das und schmeißt das in den entsprechenden Briefkasten rein. Und dann kann das, dieser Prozess von dem Webserver beispielsweise, kann diese Daten dann weiterverarbeiten. Okay, damit haben wir eigentlich so die Grundlage, dass wir jetzt anfangen können. Wir können jetzt Pakete zwischen Prozessen, oder man sagt da dann eigentlich, Segmente. Wir können Datensegmente zwischen Prozessen austauschen. Okay? Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Da gibt es nämlich hier bei diesen Portnummern, da splittet sich das ein bisschen auf. Da kommt es schon drauf an, was will man jetzt denn genau damit machen? Und da gibt es zwei klassische Protokolle, sage ich mal. Das eine heißt UDP, User Datagram Protokoll, und das andere heißt TCP. Und wir werden uns das jetzt ein bisschen anschauen, was die unterscheidet und wie die funktionieren. Okay? Aber was diese Protokolle, und da gibt es noch weitere Protokolle auf dieser Schicht, was die miteinander alle gemeinsam haben, die verknüpfen Prozesse zwischen verschiedenen Rechnern. Okay. Wenn man das ein bisschen weiter untersuchen will und einfach mal so prinzipiell sich dafür interessiert, dann eignet sich ein klassisches altes Protokoll, das sehr einfach ist. Und das ist das TFTP-Protokoll oder TFT-Protokoll. Trivial File Transfer-Protokoll heißt es. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Und dann gucken wir auch, was das in der ursprünglichen, in dem ursprünglichen Implementierungsvorschlag war ein kleiner Fehler drin. Den gucken wir uns nochmal an. Und dann schauen wir, wie ich ja schon erwähnt habe, ein bisschen an, wie sowas weiterentwickelt werden kann. Wie funktioniert dieses Trivial File Transfer Protokoll? Also wir nehmen mal an, wir haben einen Client. Und wir wollen jetzt eine Datei runterladen von einem TFTP-Server. Okay? Nach unten läuft die Zeit. Und was macht der Client? Der schickt einen sogenannten Read-Request. Okay? Also der packt ein Datensegment in so einen Datagramm. Also macht erstmal da diese MAC-Adressen hin und der Typ und dann Ziel-IP-Adresse, seine eigene IP als Absenderadresse und dann eben die Portnummer und schickt dann als Paketinhalt gewissermaßen, schickt er einen Read-Request. Das heißt, da steht mehr oder weniger drin, die und die Datei möchte ich lesen. Okay, also die möchte ich erhalten, die soll mir gesendet werden. Okay. Und der Server bekommt es. Und sagt dann, okay, diese Datei habe ich, nimmt den ersten Block von dieser Datei und schickt den zurück. Okay? Und kaum, dass der anfragende Client den Block erhalten hat, schickt er eine Bestätigung. Okay? Das sagt gewissermaßen einfach, okay, Paket 1 ist angekommen. Datenblock 1 ist angekommen. Und daraufhin schickt der Server den nächsten Block und so geht es einfach weiter. Und wann hört es auf? Das hört auf, wenn der Datenblock kleiner ist als alle vorherigen, sage ich mal, dann weiß der Client, okay, das war jetzt wohl der Rest. Oder wenn das zufällig aufgeht, dass die Datenblöcke genau die übertragene Datei, ein Vielfaches der Datenblöcke genau die Größe der übertragenen Datei ist, dann ist der letzte Datenblock einfach null. Okay, und dann weiß der Client, okay, das war's, schickt noch eine Bestätigung, dass er den Rest erhalten hat und dann ist fertig. Okay, soweit ist mal das einfache Protokoll. Man kann sich schon schnell überlegen, wie das implementiert ist. Braucht man nicht viel Logik. Also es kommt dieser Read-Request, ich schicke den ersten Datenblock, der Client wartet, nachdem er den Read-Request gesendet hat, auf den ersten Block und schickt für jeden Block, den er erhält, schickt er halt eine Bestätigung und der Server schickt auf jede Bestätigung einfach den nächsten Block. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, soweit in der Theorie mag das ja alles schön funktionieren, aber was ist, wenn jetzt mal so ein Datenblock oder auch so eine Bestätigung, wenn die verloren geht? Okay, irgendwie bleibt die im Netzwerk stecken, da ist viel los. Ein Switch, so ein Zwischenspeicher, der läuft einfach voll, der muss einfach da was weglaufen und ja, ist halt nie angekommen. Okay, also ich schicke so ein Datagramm und das ja, ist einfach nie angekommen. Ja, haben sich die Leute überlegt, das machen wir einfach so, wir machen da so eine Art Timeout. Also der Client, der schickt was los und erwartet ja dann eine Bestätigung oder in dem Fall, wenn er runterladen will, eben einen Datenblock. Wenn da halt nichts kommt, dann sollte er das halt nach einer gewissen Zeit, geht er einfach davon aus, das ist jetzt halt wohl verloren gegangen, schicke ich das nochmal. Okay, also da kümmert sich das Client-Programm drum, wenn halt da nichts mehr kommt, obwohl es noch nicht zu Ende ist, schick einfach den letzte, was du gesendet hast, einfach nochmal. Genauso der Server, der das ausliefert, wenn der keine Bestätigung kriegt, dann sagt er auch nach einer gewissen Zeit, anscheinend ist der letzte Block nicht angekommen, schicke ich den nochmal. Okay, also auch keine große Hexerei. Wie sieht das Ganze aus, wenn man sich das anschauen möchte mal? Und das kann man mit dem Programm den Netzwerkverkehr anschauen. TFT, das heißt Wireshark, das Programm. Also wer das mal ausprobieren will, der kann einfach sich so einen TFTP-Server oder wenn er schon einen hat, umso besser, einfach was runterladen von einem TFTP-Server mit dem TFTP-Client-Programm. Und das kann man dann einfach mit diesem Wireshark, kann man das sich Frames anschauen, die da eingehen und rauslaufen, muss man eventuell so einen Filter noch aktivieren, weil da natürlich alles andere auch mitgeschnitten wird. Filter einfach TFTP und dann kriegt man da sowas raus. Also links ist jetzt das nochmal aufgezeichnet. Da wird so ein User-Datagramm-Protokoll, also das im Wesentlichen wirklich nur der Absender-Port. Und der Zielport ist da im Wesentlichen einfach nur drin, wird dieser Read-Request gesendet, das ist ganz oben. Da gibt es hinten auch immer so eine Auswertung, da steht jetzt auch Read-Request und welche Datei da gelesen werden soll. Und dann sieht man da, wie das durchgeht. Also der erste Data-Packet, Block 1, und man sieht es an den Portnummern in dem Fall, weil ich habe das so gemacht, dass ich das auf meinem eigenen Rechner den Client und genauso den Server aufgesetzt habe und deswegen ist die IP-Adresse, da sieht man das Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, das ist einfach das Loopback-Interface von dem Laptop hier und man sieht aber, was ist der Client, was ist der Server, sieht man der Portnummer. Okay, also in der ersten Zeile, da wird der von Port 41.944, wenn ich richtig sehe, wird Port 69, das ist der Standardport für einen TFTP-Server, adressiert und dieser Read-Request übermittelt und der TFTP-Server schickt dann seine Datenblöcke immer von dem Port 54.995 zurück an diesen Port, wo ursprünglich die Anfrage kam. Und dann läuft es da so durch und ist jetzt ein bisschen in der Mitte rausgeschnitten. Irgendwann ist das halt fertig. Und sieht man das da auch, die Größe. Also der Wireshark, der merkt dann schon selber, wenn das der letzte Block ist, eben gerade weil der die Größe vergleicht, wobei das hier jetzt in dem Screenshot habe ich das wohl nicht mir anzeigen lassen, die Größe von, die Länge. Genau, da sieht man die Länge. Also dieses Acknowledgement ist immer 66 Bytes und der Datenblock ist immer 578. Und das sieht man in der vorletzten Zeile, da ist dieses Datenpaket, steht da bloß noch 418, okay, Byte groß. Und dann, damit weiß der Client, okay, jetzt ist das war der Rest. Und dann schickt er noch eine Bestätigung für den letzten Block und dann ist fertig. Okay, also so kann man das schön untersuchen. Ja, wo findet das TFTP Anwendung? Man merkt, das ist schon ganz einfach gemacht. Wir haben uns nirgends anmelden müssen. Wir mussten im Vorhinein wissen, wie heißt eigentlich die Datei, die wir da lesen wollen. Also man konnte sich da nicht irgendwie so eine Art Listing rauslassen von die Dateien gibt es halt zum Download. Also es ist wirklich, wirklich ganz einfach gemacht. Und deswegen, das verwendet man nur im lokalen Netzwerk, also im sicheren Netzwerk. Ein Teil war vielleicht bei dem Vortrag vorher, da ging es ja um Pixie-Boot, also wenn ein Rechner hochfährt, wird dieses TFTP oftmals verwendet, um halt ein erstes Programm sozusagen, Pre-Execution Environment heißt das, PXE, also übers Netzwerk ein Programm runterzuladen und das auf dem Rechner dann auszuführen, wo dann andere Betriebssysteme nachlädt oder was auch immer kann man dann damit machen. Also hier booten über das Netzwerk, das ist so ein Anwendungsfall und dann hat man das oftmals bei irgendwelchen Geräten, Switche oder Router oder auch Embedded Devices und so Sachen, wenn man die updaten will, dass die halt sich das neue System-Image auch über dieses TFTP-Protokoll runterladen können. Also vielleicht macht der ein oder andere was mit OpenWRT. Da hat man auch so Router für Heimrouter oder alle möglichen Geräte werden da verwendet. Und da wird meistens auch für die Geräte irgendwie angegeben, wie man die dazu bringen kann, dass die ein neues System-Image über TFTP runterladen. Da muss man sich das in seinem Netzwerk aufsetzen, so ein TFTP-Server, entsprechend dort die Datei deponieren und dann kann dieses Gerät dann runterladen, wenn man es entsprechend dazu bringt. Vollständigkeitshalber ein paar Implementierungen von TFTP-Servern und Clients. Da gibt es TFTPD-HPA, das wird sehr oft verwendet, dann ATFTPD, Advanced TFTP Server. Da ist leider ein bisschen der Upstream ermüdet, sage ich mal so, oder da wird nicht mehr groß viel weiterentwickelt. Das ist eben dieses Paket, das ich für Debian da ein bisschen so general überholt habe und auch, dass das mal wieder die Fehler und Patches, die sich angesammelt haben, dass das wieder halbwegs auf dem aktuellen Stand ist so. Und dann DNS-Mask, das ist so ein Small Caching DNS-Proxy und so, also ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, aber funktioniert sehr zuverlässig und ist auch sehr beliebt. Und das hat auch einen TFTP-Server. Und da gibt es auch noch zig andere. Okay, also wer da experimentieren will, hat da eine kleine Auswahl. Okay, jetzt kommen wir zur Kultur. Und zwar, das Thema des Vortrags war ja auch dieser Zauberlehrling. Was hat jetzt dieses TFTP mit dem Zauberlehrling zu tun? Und der eine oder andere wird in seiner Schullaufbahn vielleicht über dieses bekannte Gedicht gestolpert sein oder von seinem Deutschlehrer genötigt worden sein, sich damit auseinanderzusetzen. Ich fange mal an, zuvor zu lesen. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merk ich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Also was ist passiert? Da ist irgendwie so ein Hexenmeister und der hat so einen Lehrling. Und ja, der Meister ist mal nicht zu Hause. Und was passiert, wenn der Chef nicht zu Hause ist? Tanzen Mäuse auf dem Tisch, kennt man ja auch vom eigenen Betrieb vielleicht. Und dieser Geselle denkt sich, ja, jetzt kann ich endlich mal loslegen. Jetzt kann ich wirklich mal das machen, was ich da gelernt habe und mal selber ein bisschen rumprobieren. Und was macht er? Er denkt sich, ja, erst mal ein bisschen ausspannen, lasse ich mir da mal ein warmes Bad ein. Und es ist halt aus einer Zeit, da gab es noch kein warmes Wasserhahn, wo man aufdreht, sondern da musste man das unten am Bach holen. Und sagt er da sein Zaubersprüchen, tu ich Wunder auch, walle, walle, manche Strecke darf's zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen. Und so geht's weiter, als er verzaubert so einen Besen und macht ihn zu einem Knecht, der ihm Wasser holt. Okay? Und dann läuft es gut, das Bad wird langsam voll. Und auf einmal denkt er, jetzt muss ich das ja auch wieder abstellen sozusagen. Und da kommt schon wieder dieser Knecht. Seht, da kommt er schleppend wieder. Und wie ich mich nun auf dich werfe, gleich, o Kobold, liegst du nieder, krachend trifft dich glatte Schärfe. Also das Problem ist, er weiß diesen Zauberspruch, um das zu stoppen, den weiß er nicht. Ist ihm entfallen oder den hat er sich halt nicht gemerkt, hat gedacht, das ist nicht so wichtig. Ausschalten kann man ja immer. Und er weiß sich nicht anders zu helfen, als eben mit Gewalt gewissermaßen diesen Knecht halt niederzuschlagen. Mit dem Beil spaltet er den. Aber dann, wahrlich brav getroffen, seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Also er zerschlägt diesen Knecht. Aber dann, wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte, völlig fertig in der Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte. Also diese, wie in so einem Horrorfilm, keine Ahnung, zerschlägt er diesen Knecht, aber aus den Bruchstücken entstehen plötzlich zwei. Und die holen natürlich noch mehr Wasser. Und so geht es weiter und er ruft um Hilfe. Und glücklicherweise kommt auch der Meister zurück. Der weiß das Sprüchchen und der kann die stoppen. Und was, glaube ich, jeder kennt, ist auch in weit verbreiteter Formulierung, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. Ja, und genau dieses Szenario, dass sich auf einmal sowas verdoppelt, das gibt es eben auch in diesem ursprünglichen TFT-Protokoll. Das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Also, wir haben gesagt, wir schicken da was und da kommt immer dieser Datenblock. Und dann kommt eben die Bestätigung und daraufhin wird der nächste Datenblock geschickt. Und was jetzt passieren kann, ist eben dieses Timeout. Also aus irgendeinem Grund braucht diese Bestätigung für einen Block braucht länger, als es in diesem Timeout halt erwartet wurde. Okay, also dieses Timeout wird überschritten. Es kommt dann zwar an, aber eben verspätet. Und das ursprüngliche Protokoll war so, wenn das Timeout abläuft, schickt es nochmal, was halt gerade schon geschickt wurde. Was vermutlich verloren gegangen ist, sagen wir so. Also nach dem Timeout wird der Server einfach sagen, okay, ich schicke den Datenblock nochmal. Jetzt kommt aber diese Bestätigung doch an und der Server sagt, Bestätigung für Datenblock K, also schicke ich Datenblock K plus 1 schicke ich nochmal. auf der Client-Seite, da kam das K schon an, aber weil eben die Bestätigung verzögert war, kommt jetzt nochmal das K an. Und der Client sagt, mal habe ich zwar schon, aber jetzt habe ich es nochmal, anscheinend kam Bestätigung nicht an, schicke ich die Bestätigung nochmal. Und man sieht schon, worauf das hinausläuft. Ich habe jetzt auf einmal alle Blöcke doppelt. Okay? Also der schickt immer zweimal die Bestätigung und daraufhin kriegt er wieder zweimal die Blöcke. Okay, also auf einmal hat sich dieser Traffic verdoppelt. Und jetzt, warum gab es diese Verzögerung am Anfang, kann man sich gleich denken, ist viel los im Netzwerk. Jetzt hat sich auf einmal dieser Datenverkehr verdoppelt, wird wahrscheinlich nochmal irgendwo was hängen bleiben oder stecken bleiben. Und dann gibt es halt so ein Szenario, dass da auf einmal, wie bei diesem Gedicht, dem Lehrling das über den Kopf wächst. Und je mehr er das zu stoppen versucht, gewissermaßen, vervielfältigt sich dieser Traffic. Okay, das wurde entdeckt, hat man dann eben beobachtet, hat gemerkt, in dieser ursprünglichen Proposal ist halt, muss man halt doch noch irgendwie was einbauen, um das zu fixen. Und da hat man dann sich überlegt, dass man eben doch schauen muss, was habe ich denn schon geschickt und dass man eben nicht nochmal den Datenblock schickt, außer es tritt halt an der Stelle ein Timeout auf. Und dann hat man dieses Problem zumindest gelöst. Okay. Was gibt es sonst noch für Probleme? Wenn wir jetzt sagen, wir möchten einfach mal, dreht man wieder ein Stück zurück, okay, das TFTP, einfaches Protokoll, gibt es dieses Problem mit diesem Zauberlehrling, haben wir gelöst, aber was könnte man trotzdem noch weiter verbessern? Und da fallen einem verschiedene Sachen ein, zum Beispiel ist diese Datenblockgröße ist von vornherein fix vorgegeben. Da könnte man sagen, ja, kann ich das irgendwie anpassen? Kann ich das optimieren? Vielleicht ist es manchmal besser, das größer zu machen. Vielleicht ist es manchmal, je nach Netzwerk, auch besser, das kleiner zu machen. Okay? Dann der Empfänger, der weiß gar nicht, was da kommt. Ist das nach 3 Blöcken zu Ende? Oder geht es, was weiß ich, geht es, irgendwann habe ich da Gigabytes übertragen? Also der weiß, der kann eigentlich nicht vorher haushalten und irgendwie sagen, ja, so und so viel Speicher so habe ich und da kann ich das vorbereiten und während ich das runterlade, entsprechend halt auch agieren. Also sowas ist auch nicht drin. Dann diese Timeouts, die sind halt fest vorgegeben. Und ein ganz wichtiges Argument jetzt für jeden Datenblock, brauche ich ja einmal hin und einmal zurück. Okay, da könnte man auch sagen, normal geht da nichts verloren, da kann ich da nicht schon vorher sozusagen auf Verdacht einfach schon mal das nächste schicken. Also das sind verschiedene Ansätze, wo man sagen kann, da kann man das nicht irgendwie verbessern. Okay? Und klar, das war auch den ursprünglichen Autoren natürlich bewusst. Und ist halt auch immer die Frage, wie wird dadurch natürlich komplexer, mein Protokoll. Aber ich kann auch mehr Performance gewinnen und halt mehr Fälle abdecken und eventuell Zuverlässigkeit erhöhen und so weiter und so fort. Man hat es dann weiterentwickelt. Also ursprünglich sieht man, 45 Jahre ungefähr ist das jetzt alt. Dann 1989 hat man eben dann dieses Zauberlehrlingssyndrom gelöst sozusagen. Wann das entdeckt wurde, weiß ich jetzt auch nicht, müsste man nochmal, wann das zum ersten Mal gewissermaßen reported wurde, war sicher einiges früher. Aber da hat man dann auf jeden Fall das RFC, diese Request for Comments, das sind so Papiere, die, wo ich Vorschläge mache und die dann diskutieren werden in der Fachwelt und irgendwann wird dann ein Standard daraus, wenn es angenommen wird und wenn es sich durchsetzt. Und das ist ein Fall, wo man sieht, wie man mit offenen Standards auch gemeinschaftlich was weiterentwickeln kann. Und das ist bei diesen Internetprotokollen ist das immer der Fall, Und das ist halt auch was, wo wir in der Open-Source-Welt eigentlich auch eine Parallele haben. Man stellt was zur Verfügung, zur Diskussion, da kann jeder seinen Senf dazu geben, da kann man diskutieren, kritisieren, Verbesserungsvorschläge machen. Und hier sieht man schön, wie das eben für dieses TFTP-Protokoll erfolgt ist. Okay, 1992 dann RFC 1350, da gab es dann so eine Generalüberholung. Alles, was sich angesammelt hat, hat man da ein bisschen so reingebastelt, was man verbessern kann. Und man hat dann auch einen Teil von den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, hat man da eingebaut. Also man hat gesagt, ich möchte Optionen setzen. Ich möchte da, dies zum Beispiel, wie groß sind meine Datenblöcke, das möchte ich beeinflussen. Und man hat sich überlegt, wie können der Client und der Server, wie können die sich irgendwie absprechen? Wie können die zum Beispiel sagen, wir machen den und den Timeout? Oder bei uns ist jetzt die Blockgröße so und so groß. Also solche Optionen sollten vorm eigentlichen Transfer ausgehandelt werden. Und das wird eben 1998 dann gemacht und gleich dann auch eben erste Beispiel dafür war eben diese Block Size Option, wo der Client und der Server eben so eine Blockgröße im Vorfeld der eigentlichen des eigentlichen Datentransfers aushandeln ein Stück weit. Genauso hat man dann ein bisschen, ja auch noch im gleichen Jahr, das Timeout-Intervall und Transfer-Size-Options. Da teilt der Server dem Client mit, wie groß diese Datei im Endeffekt sein wird. Und jetzt relativ neu, 2015, also selbst bei so einem alten, einfachen Protokoll gibt es immer noch mal Verbesserungsvorschläge, die dann eben so standardisiert werden oder da aufgenommen werden. Das ist Windows Size Option. Da werde ich gleich noch dazu kommen, was genau damit auf sich hat. Also ganz kurz zu diesen Erweiterungen. Ich habe es gerade schon erläutert, eben Transfer Size ist eins. Ich möchte vorher wissen, wie groß ist das, was da übertragen wird. Ich möchte meine Blockgröße möchte ich anpassen und meine Timeouts. Und das wird eben vor dem Transfer, hier unten ist so ein kleiner Transfer, der Anfang davon, wird es ausgehandelt. Also der eine macht wieder so einen Read-Request, der Client, und schreibt da auch ein paar Parameter dahinter und macht einen Vorschlag für diese Block-Size. Und das wird dann in so einem Option-Acknowledgement wird es bestätigt vom Server. Also der Server sagt dann, ja, okay, damit kann ich umgehen, das machen wir so. Wenn das jetzt noch ein alter Server ist, der das gar nicht implementiert hat, dann reagiert der gar nicht darauf. Und dann weiß der Client auch, okay, das ist halt, gibt es da nicht. Und dann wäre halt gleich der erste Datenblock gekommen. Also das wird auch dann immer überlegt, dass man das möglichst rückwärtskompatibel machen kann, dass das nicht nachher dann gar nicht mehr zusammen funktioniert. Okay, und das Letzte, das Windows Size, das ist so der erste Schritt. Wie kann ich das in der Performance auch nochmal verbessern? Weil ja, das mit dieser ein Roundtrip, einmal hin und zurück, habe ich einen Datenblock, kann ich da nicht schon mehr verschicken? Okay, und das von 2015 eben ist diese Windows Size Option, da kann ich sagen, hey, das funktioniert eigentlich, unser Netzwerk hat super Switcher und so, da geht eigentlich nie was verloren und ist auch wenig Traffic. Man schickt doch einfach da gleich 3 oder 4 Blöcke oder so. Okay? Also da kann man so, hier sieht man das auch, da ist die die Windows Size, 8. Warum ist das 8? Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Also da werden dann mehrere Blöcke. Weil die Datei so klein war. Die hat nur in 3 Blöcke, in 3 Blöcke reingepasst. Also der hätte 8 Blöcke geschickt und erst dann diese Bestätigung erwartet für den 8. Block. Und dann hätte er gewusst, okay, die 8 Blöcke haben gepasst, jetzt schicke ich 9. Und wenn jetzt einer von diesen 8 Blöcken nicht angekommen wäre, dann hätte er halt die Bestätigung nur bis Block so und so viel schicken können. Und dann hätte der andere nochmal gewissermaßen von der Hälfte nochmal anfangen müssen. Okay, aber wenn das natürlich sehr selten vorkommt, kommt, dann gewinne ich natürlich Performance, weil ich, zack, haue ich da die Blöcke raus und dann muss ich erst wieder warten auf die Bestätigung.
Was passiert, wenn der jetzt 3 sendet, der 4. geht verloren und dann kommen 5, 6 und 7, 8, geht das? Also der vom Sender erst doch schon, oder?
Ja, also die Frage ist, wenn der, sagen wir, der schickt 8 Blöcke und einer in der Mitte, der 5. geht verloren, was der dann macht und die anderen kommen wieder an. Und die Antwort ist, das Protokoll ist so einfach, dass das dann, der Client wird, wenn ihm der 5er fehlt, wird er ein Acknowledgement für einen 3er schicken. Und die anderen kann er dann nicht einsortieren, sondern der Server wird das Acknowledgement von 3er kriegen und wird dann 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter wieder schicken. Okay, also da ist gar keine, jetzt merkt man auch schon, ist eigentlich schade, weil die hat man ja schon und wir werden sehen, bei diesem TCP werden halt solche Sachen mit behandelt. Aber bei diesem einfachen Protokoll ist das nicht der Fall. Hier ist nochmal, sieht man in diesem RFC, haben die das auch ein bisschen untersucht, ja, wie ist das mit der Performance, was mache ich da für eine Windows-Size? Und das sieht man, am Anfang gewinnt man da extrem viel, eben weil ich, wenn ich da halt Windows-Size 2 mache, habe ich halt im Prinzip in der Zeit, wo ich vorher 1 sende, habe ich doppelte Datenmenge. Aber wenn ich es dann halt weitermachen, dann gewinne ich irgendwann nur noch sehr wenig und wenn halt doch mal was nicht ankommt, dann habe ich halt auch richtig, das zieht mich richtig runter, weil ich dann ja sehr viele Blöcke, Datenblöcke auch verloren habe. Ja, wie hier mal nochmal ein Beispiel mit dem Windows Size 4, also ich schicke den Read Request und sage ich hätte gern Windows als Client, sage ich, ich hätte gern Windows Size 4. Und dann kriege ich vom Server eben Bestätigung, ja, kann ich mit umgehen, kenne ich diese Option und schickt halt so ein Acknowledgement. Das wird nochmal bestätigt und dann fängt er an mit den Datenblöcken. Okay, ist eigentlich logisch, das geht schneller als eben vorher, wo ich nur einen Datenblock da gesendet habe. Kann man auch untersuchen. Wieder mit dem Wireshark und dann sieht man das genau, wie das funktioniert. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen merkt, wie das läuft und dann kriegt man auch, wie gesagt, als ich an diesem Client-Server ATFTP da gearbeitet habe, dann habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht kompliziert. Mit der Windows-Size kann man das da vielleicht implementieren, weil der hatte das noch nicht implementiert. Man merkt ja schon, wie es aufgebaut ist. Das ist jetzt keine wahnsinnig komplexe Sache, da mehrere Pakete zu schicken und eben das zu behandeln, dass ich das Acknowledgement mehr verspätet, erst nach 4 Datenblöcken gewissermaßen schicke und so. Und na, kriegt man die Ideen, wie könnte man das jetzt verbessern? Oder hier vorne war die Frage, ja, wenn ich jetzt ein Block geht verloren, aber die danach kriege ich wieder, kann ich die irgendwie wieder einsammeln und so. Und diese ganzen Überlegungen, diese ganzen Optimierungsmöglichkeiten, die sind eben in dem TCP, Transmission Control Protocol, eingebaut, könnte man sagen. Okay, also dieses Protokoll, deckt die Sachen, die wir jetzt überlegt haben und noch ganz viel darüber hinaus deckt es ab. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen da reinschnuppern, dass man eine kleine Idee kriegt. Und dann wollen wir uns noch kurz angucken, wie man das ein bisschen auch untersuchen kann. Also wir haben es gerade gesagt, wie kann ich eben so einem Paketverlust, so einer Paketverzögerung begegnen, möglichst elegant, möglichst ohne, dass ich Performance verliere, dass ich so eine Wartezeit habe und wie kann ich dann auch Datenblöcke, die dann falsch sortiert sind oder zwischendrin fällt einer, wie kann ich mit sowas umgehen, okay? Und man merkt da schnell, das zu handeln, das ist ein komplexes Problem letzten Endes. Und man kann auch überlegen, wenn man jetzt da in so einem Fenster, wenn man da diese Datagramme rausschreibt, ja, das muss ja auch der empfangende Rechner muss das ja auch verarbeiten. Also muss ich da, lasse ich da eine kleine Lücke dazwischen oder schicke ich die wirklich so, ja, was ist das Optimum oder von was hängt dieses Optimum ab? Das würde ich gerne eventuell dynamisch natürlich anpassen und so weiter. Wenn in meinem Netzwerk jetzt sehr viel Traffic ist und es wird, gibt größere Verzögerungen, dann möchte ich da auch eben das anpassen und halt dynamisch anpassen. Nicht einmal einstellen, dann läuft es halt so und am nächsten Tag oder jemand anders lädt gerade auch was runter und dann ist alles anders. Sondern das soll alles dynamisch zusammen funktionieren. Und was ich da brauche, und das hat eben dieses TFTP halt gar nicht, ich brauche irgendwie eine Buchhaltung. Okay, ich muss irgendwie, ich muss mich organisieren, was will ich haben, was habe ich schon gekriegt und was ist bei dem anderen angekommen. Also ich brauche irgendwie so eine Buchhaltung über die gesamte Menge von Daten, die ich da übertragen möchte. Und das muss ich irgendwie anpassen können, auch während der Übertragung, weil ich möchte es dynamisch anpassen. Und wenn ich diese ganze Verwaltungsinformation da, diese Buchhaltung mitführe, dann ist natürlich irgendwann ist es fertig, sind die Daten übertragen. Und ich habe aber ja diese Verwaltung, sowohl auf Client-Seite als auch auf Server-Seite, die muss ich dann ja auch irgendwie wieder loswerden. Okay? Sonst bin ich blockiert, habe Speicher verbraucht. Wann gebe ich den wieder frei? Und was man da sich überlegt hat, ist eben, dass ich in diesem Datagramm, das ich da übertrage, in diesem Segment noch weitere Informationen habe. Bislang haben wir es einfach nur Zielport, Absenderport gehabt. Also wirklich nur die zwei Prozesse. Und sonst gab es keine Informationen. Da gibt es zwar noch eine Länge und eine Checksumme, aber die ist jetzt für die Übertragung irrelevant. Okay? Und man hat dann bei dem TCP, da hat man da auch einen Quellport, auch einen Zielport. Also es sind weiterhin zwei Prozesse, aber ich habe eben noch so Buchhaltungsinformationen mit dabei. Und das ist im Wesentlichen ist es eine Sequenznummer und eine Acknowledgement-Nummer, also eine Bestätigungsnummer. Und das erlaubt mir halt, dass ich diese Verbindung gewissermaßen manage, dass ich das kontrolliere, was habe ich schon erhalten und das weiß dann, der das erhält, weiß das natürlich, aber das wird dem rückgemeldet, der das sendet. Und das wickle ich ab über diese beiden Zahlen, also die Sequenznummer und die Acknowledgement Number. Und was ich dafür brauche, da muss ich erst mal am Anfang mich austauschen. Die Startwerte gewissermaßen, dass ich diese Verbindung aufbaue, nennt man das. Okay? Und das macht man so, dass man so einen Verbindungsaufbau macht. Der Client sendet so eine SYN und dann kriegt es also seine Startnummer gewissermaßen, kriegt dafür eine Bestätigung von dem Server und kriegt auch eine dessen Sequenznummer. Und die wird auch nochmal bestätigt und dann ist diese Buchhaltungsinformation ausgetauscht und jetzt kann ich mit dem Datenaustausch anfangen. Okay, und das nennt man eben diesen berühmten Verbindungsaufbau. Und genauso mache ich es, also diese Nummern führe ich dann im weiteren Datentransfer mit. Und wenn ich fertig bin, dann gebe ich diese Ressourcen auch wieder frei. Also wenn ich habe ich dann sowas wie einen Verbindungsabbau, wo ich das wieder abbaue, wo ich sage, okay, Verbindung beendet. Und dann weiß mein Gegenüber, okay, er kann diese Buchhaltungsinformation aus dem Speicher löschen, braucht es nicht mehr. Und so kann man das dann abbauen. Okay, möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wie kann man das ausprobieren? Da gibt es so ein kleines Programmchen, Netcat heißt es. Gibt es auch noch andere, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber mit dem funktioniert es gut. Da kann man einfach jetzt mal so einen Socket aufmachen, auf dem man hört, nach Anfragen. Hier sind die Befehle. Und dann kann man auf einem anderen Rechner, also es kann im letzten Endes in einem anderen Netzwerk sein, aber wenn man es auf dem gleichen Rechner macht, macht man einfach Localhost, kann man sich dahin verbinden. Und da sieht man, das ist das Tolle, wenn man es so macht, weil dieses TCP, das findet bei ganz vielen oder fast allen, sehr vielen Datenübertragungen Anwendung. Das heißt, wenn Sie damit suchen mit Ihrem Wireshark, dann finden Sie das zigmal, aber Sie haben halt immer einen Haufen Daten, die dann auch übertragen werden. Und mit diesem Netcat können Sie wirklich nur den Verbindungsaufbau anschauen. Wenn Sie das so ausführen, wie es hier abgebildet ist, dann sehen Sie genau dieses Syn-Eck-Eck. Also jetzt ist die Verbindung aufgebaut, da wurden noch keine Nutzdaten in dem Sinn übertragen, nur Metadaten. Und jetzt können Sie irgendwas schreiben und dann sehen Sie da, wie diese Segmente übertragen werden. Ah, hier ist es erstmal sogar so, da wird gar nichts übertragen, sondern man hat einfach die Verbindung wieder abgebaut. Okay, also da wird die aufgebaut, Syn-Eck-Eck und dann Fin-Eck-Fin-Eck-Eck. Sie haben gar keine Daten, Nutzdaten übertragen. Und natürlich können Sie auch was übertragen, das ist hier. Kann man sich so ein kleines Chat-Programmchen da machen. Und da sieht man auch, wie das immer hin und her flitzt. Das geht in beide Richtungen. Ist dann eine Vollduplex-Verbindung. Also die können sich da was schicken. Das wird auch immer von der Gegenseite dann bestätigt. Und irgendwann baut man das wieder ab. Und dann ist das fertig. So, jetzt kann man da beliebig tief einsteigen. Ich habe einfach da aus der Wikipedia-Seite, da kann man das auch nochmal, wenn man es ein bisschen vertiefen will, ein bisschen nachlesen, einfach mal die Überschriften oder einen Teil der Überschriften dahin geschrieben. Man merkt, da steckt brutal viel Hirnschmalz drin. Da kann man ewig weitergehen, sage ich mal. Und da schreiben Leute ihre Promotionsarbeiten drüber. Das ist dann auch Thema von einem anderen Vortrag. Und damit möchte ich zum Ende kommen und mich bedanken. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in so eine Datenübertragung in Netzwerken, wie das sich entwickelt hat und wie das aufgebaut ist. Und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen.
Vielen Dank erstmal. Gibt es Fragen?
Wenn mehrere Pakete versendet werden und in falscher Reihenfolge ankommen, wie reagiert das? Wenn ich also mehrere Pakete habe, 4 Stück war ja das Beispiel gerade, und die in falscher Reihenfolge ankommen, die werden ja nacheinander gesendet. Und dann kann ja sein, dass das 4. vor dem 3. ankommt, und regelt das die Netzwerkkarte oder wer macht das?
Nee, also das bei dem TFTP-Protokoll wird das gar nicht geregelt. Also der wird dann, wenn er das 4er kriegt, der erwartet das 3er, kriegt das 4er, dann schickt er Bestätigung fürs 2er, damit er das 3er nochmal kriegt. Also da ist gar kein Mechanismus, um das wieder zu sortieren.
Ja, wir müssen dann mal schauen.
Bei TCP, da ist das anders, da kann der das wieder sortieren.
Ich habe manchmal beobachtet, dass bei so einem TCP-Server, wenn ich Messdaten habe, wenn ich die zyklisch versende und die Abschnitte relativ kurz sind, dass dann sich dieser TCP-Server diese Pakete sozusagen variabel gestaltet, dass die Payload nicht immer konstant groß ist. Gibt es irgendeine Option, wie man das unterbinden kann, dass der sozusagen vom nachfolgenden Paket das ins Vorhergehende mit ranhängt und dann später wieder kürzer macht, dass man sozusagen immer eine Fixed Payload hat?
Also das TCP passt das an, eben und dynamisch, und ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie auf einfache Art und Weise gewissermaßen einfach festsetzen kann. Weil eigentlich ist das gerade in diesem Protokoll enthalten, gerade dieses dynamische Starten. Und der fängt, glaube ich, erst mal an, so Slow Start heißt es, und dann fährt er hoch bis zum Maximum. Und wenn es dann halt zu zu einer Congestion kommt, also zum Stau, dann reduziert er das wieder. Also der probiert wirklich, der geht sozusagen an die Grenze und fährt dann noch ein bisschen zurück, um das Optimum rauszuholen. Und so ist das gedacht. Von daher würde es mich wundern, wenn es jetzt so eine einfache Parameter gewissermaßen gäbe, um das halt komplett zu ändern. Aber ich meine, es ist freie Software, die Implementierung, kann man natürlich alles ausprobieren und testen.
Gut, vielen Dank erstmal. Wir müssen leider hier an der Stelle zum Ende kommen. Fragen, denke ich mal, im Nachgang gerne noch persönlich. Und ansonsten geht es hier gleich weiter.